lesen wir in seinem Wort. Wir hören auf das, was Gott uns heute Morgen sagen möchte, auch aus dem Lesen seines Wortes. Und ich lade dich ein, mitzulesen. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir haben, das Wort Gottes, an dem wir uns festhalten können. Ich lade dich ein, wenn du eine eigene Bibel hast, dort mitzulesen, drin rumzumalen, anzustreichen, was dir wichtig ist, drin zu arbeiten. Ob du das jetzt elektronisch machst oder in deiner Buchform, ist ganz egal. Aber das lasst uns wirklich intensiv mit diesem Wort Gottes arbeiten und auf ihn hören. Und ich lese aus dem Wort Gottes, aus dem Evangelium nach Johannes, aus dem ersten Kapitel, die Verse 29 bis 36. Und anschließend lesen wir gleich noch ein paar Verse aus dem ersten Petrusbrief. Johannes schreibt uns, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Ich füge das kurz ein, weil der Schreiber Johannes heißt, der Johannes hier, der hier erwähnt wird, ist Johannes der Täufer. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht, aber weil Israel erkennen sollte, wer er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht. Aber der, der mich gesandt hat und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber, Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Wir lesen aus dem ersten Petrusbrief dazu noch, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 22 bis 24. Da redet Petrus auch über diesen Jesus und schreibt, er, der keine Sünde beging und über dessen Wort nie, über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam, er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Soweit das Wort Gottes. Wenn du mal nach Belgien kommst, dann solltest du unbedingt ins Zentrum von Brüssel fahren und dir einen der schönsten Plätze in Belgien angucken. Das ist der Grand Place, der Marktplatz in Brüssel. Wunderschön mit neugotischen Fassaden rundrum, bei Nacht noch ganz toll beleuchtet. Eine Zeit lang gab es da sogar so eine Lichtershow mit Musik, klassischer Musik dazu, wo dann die Häuser unterschiedlich ausgeleuchtet wurden. Aber auch bei Tag echt schön. Und dann schon allein die ganzen Verzierungen in den Häusern anzugucken, in den Fassaden, ist beeindruckend. Wahrscheinlich fällt dir dann relativ schnell das hier auf, weil es relativ groß ist, ist dieser Reiter, der auf einem Dachgiebel oben drauf steht und so quer über den Platz zeigt. Zu diesem Reiter gibt es eine Geschichte. Es ist nämlich so, das sieht man wahrscheinlich hier nicht arg gut, in der Fassade des Hauses nebendran, da seht ihr da oben, da stehen so drei Figuren drauf und die ganz linke, dem Reiter am nächsten, das ist eine Frau. Zur damaligen Zeit, als das gebaut wurde, aus einer der reichen Familien der Stadt, gut bekannt und diese Frau ist schwanger. Das sieht man auch, wie die da steht. Und die Geschichte ist, dass wohl keiner wusste, von wem die schwanger ist. Und die wirft, die steht da oben einfach so auf dem Dach und guckt so zu dem Reiter hoch. Und man kann sich da so seinen Teil dazu denken, zu dieser ganzen Sache. Und der Reiter zeigt quer über den Platz. Auf der anderen Seite des Platzes, wenn man dem Blick oder genauer gesagt dem Fingerzeig des Reiters folgt, da stehen noch mehr Figuren auf dem Dach. Und da steht dann interessanterweise wieder einer, seht ihr da in der Mitte, auf den zeigt der Reiter, aber der zeigt auch weiter und zeigt wieder auf eine andere Seite des Platzes, wo dann eine dritte Figur steht, die mit dem Finger zeigt und weiter. Und wenn man dieser ganzen Kette folgt, dann steht dann am Ende dieses Fassadenzugs ganz links eine einzelne Figur. Ich habe leider kein größeres Bild gefunden im Internet. Und extra nach Brüssel fahren waren wir doch ein bisschen zu weit. Ganz links oben steht eine Figur. Wenn ihr dann hinkommt, müsst ihr die unbedingt genau angucken. Das seht ihr sofort, was das ist. Das ist ein Bischof. Die Geschichte erzählt, dass es wohl relativ bekannt war in der Stadt, dass der Bischof hinter dieser Schwangerschaft steckt. Aber das konnte man ja so offen nicht sagen. Ja? Und also hat man diese Figurenkette aufgestellt, wo einer weiter zeigt nach dem anderen. Und erst wer die ganze Kette anschaut, der kommt dahinter, was da drin steckt. Aber ich fand die Botschaft schon interessant. Da schiebt es einer zum anderen weiter. Ich bin nicht schuld, der war's. Und sie sagen, da habe ich nichts zu tun. Das war der. Kennen wir irgendwoher, oder? Diese Sündenbock-Geschichten. Braucht ihr, dass wir die Nachrichten anmachen? In der Politik läuft das ständig so. Ja? Da haben sie wieder irgendwas verbockt. Dann gibt es plötzlich einen, der ist schuld. Und der muss dann seinen Hut nehmen und gehen. Und die anderen haben natürlich damit gar nichts zu tun, dass das alles schiefgelaufen ist. Die wurde nicht informiert, denen hat man das nicht gesagt. Wenn der seinen Job richtig gemacht hätte, dann hätte die natürlich auch gesagt, so machen wir es nicht und so. Ne? Kennt ihr diese ganzen Geschichten? Ist natürlich jetzt einfach, über die Politiker zu reden. Man muss ehrlicherweise zugehen, dass die Nicht-Politiker hier in Deutschland das dann gern mit den Politikern machen. Alles, was bei uns im Land falsch läuft, da sind immer die Politiker dran schuld. Dann merkt ihr, dann haben wir das Gleiche auch. Ja? Wir zeigen auch mit den Fingern und sagen, wenn die in Berlin... Ne? Oder in Stuttgart oder wo auch immer, oder hier im Rathaus. Wenn die das richtig machen täten, dann wäre alles andere. An uns liegt es natürlich nicht. Schon gar nicht daran, dass mir die vielleicht gewählt hätte oder sowas. Ja? Können wir alle nichts dafür. Bei den Kindern kann man das immer wieder beobachten. Ja? Ich komme bei meinen Mädels ins Zimmer rein, da sieht es aus, wie wenn eine Bombe reingeschlagen hätte. Ja, der kann, also vom Fußboden sieht man die Farbe nimmer, ja, sondern der ist also flächig bedeckt mit irgendwelchen Spielsachen. Das Erste, was ich höre, ist, ich war's nicht. Ja? Also ich habe mal in einem Softwareprojekt mitgearbeitet, da hat es irgendjemand aus Witz mal vorgeschlagen, wir wählen ab jetzt, weil es immer wieder Beschwerde gab, weil irgendwas nicht lief und so, wir wählen ab jetzt immer am Anfang der Woche den Sündenbock der Woche. Da wird einfach einer ausgesucht und der ist dann an allem schuld, was in der Woche schief läuft. Es ist egal was, ihr könnt euch bei dem beschweren, der war's. Ja? Und dann habe ich noch, das war auch interessant, vor ein paar Jahren ein Interview gelesen. Das fand ich interessant. Mit einem Manager von Toyota aus Japan. Den hat man interviewt, das war ein Mann, der gern viel reist, der viel rumgekommen ist, auch in seinem Geschäftsleben. Und den haben sie interviewt, so ein bisschen über die Unterschiede, die er aussieht zwischen den verschiedenen Kulturen. Und der hat eine ganz interessante Aussage gemacht. Er hat gesagt, er kennt natürlich jetzt viele Leute aus Europa, auch im Automobilgeschäft und so. Und er sagt, eine Feststellung, die er gemacht hat, ist, dass die Denkweise zwischen Japan und den Europäern ganz grundsätzlich anders sei. Bei jedem Automobilbauer ist es ja so, wenn irgendwas schief geht und das Band bleibt plötzlich stehen, dann können die dir genau sagen, wie viel Tausend das jetzt pro Minute kostet, wo das Band steht. Ja? Er sagt, der große Unterschied ist nur, was dann passiert. Er hat gesagt, in Europa rennen alle, das war seine Beobachtung, wie wild rum und versuchen herauszufinden, wer ist jetzt da schuld, dass das Band steht. Der wird dann wahrscheinlich gefeuert, wenn das zu lang steht. Er sagt, in Japan rennet alle rum und sagt, wie kriegen wir das Band möglichst schnell wieder zum Laufen? Merkt ihr den Unterschied in dieser Frage? Wer ist schuld? Wir brauchen einen Sündenbock. Dabei ist meiste Leute gar nicht bewusst, dass Sündenbock ein zutiefst biblischer Begriff ist. Über den würde ich mich gerne mit euch heute Morgen unterhalten. Vielleicht wusstet ihr das noch gar nicht. Und würde gerne mit euch an diesem Begriff neu die gute Nachricht entdecken. Sündenbock ist ein Begriff, der kommt aus dem Alten Testament. Aus einer Zeit, wo Gott sein Gesetz gibt, mit ganz vielen Ritualen und Opfern und es vor allem aus einem Grund gibt, um am Beispiel von Israel deutlich zu machen, wer Gott ist, was seine Anforderungen sind, was Gerechtigkeit ist und wie Menschen gerecht werden können. Als großes Lehrstück schreibt Gott dieses Gesetz. Das ist wichtig zu wissen, auch wenn wir vom Neuen Testament her kommen, wo ja die Frage ist, wie ist es jetzt mit dem Gesetz, wo auf der einen Seite unsere Freiheit in Christus betont wird, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, auf der anderen Seite aber Jesus kommt und sagt, ich bin nicht weggekommen, um das Gesetz wegzunehmen, sondern um es zu erfüllen. Wer dann zurückschaut aus dieser neutestamentlichen Perspektive, der stellt ganz schnell fest, dass Jesus das Gesetz in allererster Linie deswegen erfüllt, weil das ganze Gesetz in allererster Linie nicht als großes Regelwerk gedacht ist, um es den Menschen möglichst kompliziert zu machen im Leben, sondern dass das Gesetz ein einziger riesengroßer Fingerzeig Gottes ist auf diesen Jesus hin. Ja? Und dann kommt, nachdem jahrhundertelang das mit dem Gesetz nicht so wirklich funktioniert hat. Und Menschen auch versucht haben, es gab ja viele, die haben sich gar nicht drum geschert, aber andere, die haben versucht, das Gesetz wirklich umzusetzen und so zu leben, dass sie in allen 600 irgendwas Geboten vor Gott gerecht dastehen und den vielen zusätzlichen, die sie drumherum noch geschrieben haben, zur Sicherheit. Und diese Menschen haben immer wieder eines feststellen müssen, das schafft gar keiner. Das schafft keiner. Das alles einzuhalten, du versuchst und bemühst dich und sonst was und dann bist du bei 599 und hast aber dabei vergessen, der 600. einzuhalten und schon ist es zu spät. Und nach dieser großen Feststellung, es schafft keiner aus eigener Kraft irgendwie, das sich zu erarbeiten vor Gott, da kommt dann dieser Jesus und bringt die Gerechtigkeit Gottes. Ein großer Fingerzeig Gottes. Und aus dieser Symbolik raus, aus all dem Möglichen, was das Gesetz dann vorschreibt, an Ritualen, offen, lesen wir immer ganz viel raus über das, was sich dann in Jesus Christus erfüllt. Einer der schönsten Texte vielleicht ist die Vorschrift Gottes über den Tag der Versöhnung. Wenn ihr es nachlesen wollt, 3. Mose, Kapitel 16, mitten unter den Opfervorschriften kommt der große Tag der Versöhnung, der höchste Feiertag im Leben Israel. Einmal im Jahr, da stand das ganze öffentliche Leben still. Keiner durfte arbeiten, man hat gefastet, das ganze Volk. Später, als sie dann in Jerusalem war, als Hauptstadt hatten, wer irgendwas konnte, der ist nach Jerusalem gegangen zum Tempel, um diesen Tag miteinander zu feiern. Und man hat gemeinsam diesen Versöhnungstag erlebt, mit einer wahnsinnsgroßen Symbolik, die da drin steckt, die sich nachher in Jesus erfüllt. Die würde ich mit euch gerne angucken, um zu sehen, wie sich das nachher in Jesus erfüllt. Was schreibt Johannes hier? Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und bei Lamm denken wir so oft so an süß, ne, und so, wenn man mal die Lämmle gesehen hat, wie die rumhüpfen, das ist ja Herz allerliebst und so. Aber das Interessante ist ja, dass das geschrieben wird in der Zeit, das sagt Johannes der Täufer, der redet zu Juden, das, was denen bei Lamm einfällt als allererstes, ist nicht auch niedlich. Sondern was denen als allererstes bei Lamm einfällt, ist Opfer. Ist das ganze System der Opfertheologie des Alten Testaments mitten hinein, in die nimmt uns Johannes mit dieser Aussage über Jesus. Und am direktesten vielleicht zu dem Tag der Versöhnung. Dort sind eine ganze Reihe von Opfertieren gestorben beim jeden Mal. Und die zwei Hauptkandidaten beim Tag der Versöhnung, das waren keine Lämmle, so süße kleine, sondern das waren Ziegenböcke. Und daher kommt unser Sündenbock. Ich möchte mal erzählen, was da passiert am Tag der Versöhnung. Das ganze Volk versammelt sich. Aaron hat sein Nachfolger als Hohepriester hat seine schönsten Priesterkleider, Priestergewänder an. Große Reinigungszeremonien wurden gemacht. Der Priester bringt für sich selber erstmal ein Opfer, um seine Sünde vor Gott damit zu bereuen und zu sühnen. Und als er dann bereit ist, tritt er vor das ganze Volk und man bringt zu ihm zwei Ziegenböcke. Ich habe meiner Tochter Ziege mitgebracht, das weiß sie gar nicht. Genau, ich habe nur eine dabei. Der eine Ziegenbock, den Ziegenbock, da wird gebetet drüber, man legt ihm die Hände auf und dann wirft man das los zwischen den beiden Ziegen, weil die werden nämlich gleich ein sehr unterschiedliches Schicksal haben. Diese beiden Ziegen. Wer den Text liest, der wird sich vielleicht wundern, das heißt, der eine ist für Gott, der andere ist für Azazel. Und man fragt sich dann vielleicht, wer Azazel ist. Das ist auch unter den Auslegern ein bisschen umstritten. Das eine ist, dass Azazel ein einfacher, ein israelitischer oder anderer Name sein könnte für den Teufel. Das andere ist in späteren Übersetzungen, als das Alte Testament übersetzt wurde, zum Beispiel ins Griechische oder ins Lateinische, haben die das damals anders gelesen und haben es als zwei Wörter gelesen, als As-Olel. Dann heißt es einfach derjenige, der wegträgt. Und das könnte was damit zu tun haben, mit dem, was gleich passiert. Denn jetzt haben wir diese zwei Ziegenkandidaten. Ich habe leider bloß eine Ziege. Das müsst ihr euch jetzt einfach vorstellen. Die eine Ziege, die wird ganz klassisch geschlachtet zum Opfer. Das war also das Große in dem System Israels, dass wenn Sünde passiert ist, dann muss Vergeltung passieren. Und diese Vergeltung war immer in Form dessen, dass ein Tier gestorben ist. Da hat Gott den Menschen damals schon gezeigt, wie ernst Sünde ist. Sünde ist nichts, was man so leicht abtun kann. Naja, war ja jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe vor kurzem mal Krach gekriegt mit meiner großen Tochter und habe dann ziemlich ernstes Wort mit ihr geredet. Sie hat es aber nicht so wirklich eingesehen. Und am Schluss war ihr aber dann klar, so einfach kommt sie aus dieser Sache nicht raus. Und dann mehr so im Vorbeigehen sagt sie so, Entschuldigung halt. Und ich sage, du, das reicht mir jetzt aber nicht. Ja? Weißt du, also, Entschuldigung halt, so nach dem Motto, jetzt sind wir jetzt fertig, ja. Das ist nicht angemessen zu dem, was hier passiert ist. Also das Mindeste, was ich erwarten würde, wäre eine echte Entschuldigung, die so gemeint ist. Die das einsieht, das war nicht in Ordnung, wie das jetzt gelaufen ist. Und ich sage, das tut mir leid. Gott hat es den Menschen damals ganz deutlich gezeigt, indem, dass Sünde immer den Tod als Konsequenz hatte. Stellvertretend, glücklicherweise bei einem Tier, dessen Blut geflossen ist, aber trotzdem war das immer da. Und dann betet man jetzt am Versöhnungstag und bittet Gott um Verzeihung für die Sünden des gesamten Volkes. Und dann wird diese Ziege geschlachtet, das mache ich jetzt nicht. Und das Blut dieser Ziege, symbolisch für das Leben, das hier zu Ende ging, als Strafe der Sünde, das hat der Priester, der hohe Priester, dann mit sich genommen in der Schüssel. Und dann kam der einzige Moment im ganzen Jahr, wo der hohe Priester reingegangen ist, in das Zelt, in die Stiftshütte, später dann in den Tempel, und durch das Heiligtum da drin, wo der Räucheraltar stand und alles, durchgegangen ist hinein in das Allerheiligste, in den Raum, wo Gottes Gegenwart selbst war, wo Gott gewohnt hat, so stark sichtbar gewohnt hat, das wird beschrieben, dass seine Herrlichkeit den ganzen Raum erleuchtet hat. Hineingeht in diesen Raum, wo, das wisst ihr vielleicht, die Bundeslade steht, ich habe die jetzt mal hier nachgebaut. Ja? Im Original war die natürlich ein bisschen schöner und aus Gold und zwar keine Bauhauskiste drunter, aber egal. Und drüber standen zwei Figuren dann, zwei Engelsfiguren, die ihre Hände, ihre Flügel ausgestreckt haben über dieser Bundeslade und auf diesem Deckel, dieser Deckel ist übrigens, der kommt in unsere Lobpreislieder immer mal wieder vor, dieser Deckel heißt der Gnadenthron. Ja? Das ist hier zwischen den ausgebreiteten Flügeln dieser Cherubim, dieser Engel, die da drüber stehen, das ist der Gnadenthron. Das ist der Ort, wo die Herrlichkeit Gottes sichtbar wohnt, dort im Allerheiligsten. Und dort kommt es jetzt einmal im Jahr zu der Begegnung, wo der hohe Priester reinkommt mit dieser Schüssel, mit dem Blut dieser Ziege, das dasteht für die Sühne, der Sünde des gesamten Volkes. Und dann nimmt er dieses Blut und er bedeckt diesen ganzen Gnadenthron und diese ganze Sache mit diesem Blut. Die Symbolik, die dahinter steht, ist eine ganz starke. Wenn ihr ein bisschen bibelkundig seid, dann wisst ihr, diese Kiste, diese Bundeslade, die hatte ja auch einen Inhalt. Ja, da hat man so ein paar ganz wichtige Sachen aufbewahrt, unter anderem zum Beispiel den Stab Aarons, den Gott zum Blühen gebracht hat. Und dann stand ein Topf drin mit Manna zur Erinnerung an Gottes Versorgung. Und vielleicht der wichtigste Inhalt dieser ganzen Kiste waren zwei Steintafeln mit den 10 Geboten, sozusagen der Kern überhaupt von dem, wie Gott seinen Bund schließt mit seinem Volk, die lagen da drin in dieser Kiste. Und symbolisch hat man sich das wirklich vorgestellt, und das war das auch das Bild, das Gott seinem Volk mitgeben möchte, ist, hier steht Gott und er schaut runter und er schaut auf sein Volk und er schaut nach unten und was sieht er? Er sieht diese Tafeln des Gesetzes.
wenn ihr jetzt Israel seid, ne, dann muss Gott nicht arg lang hingucken und sagen, Gesetz, ja, Israel, Gesetz, Israel, ne, so, um festzustellen, das stimmt irgendwie nicht überein. Ja? Das, was da draufsteht und das, was da gelebt wird, das sind zwei verschiedene Dinge. Und jetzt kommt der hohe Priester und er kommt mit diesem Bekenntnis des Volkes. Wir haben das Gesetz gebrochen. Wir haben nicht nach Gottes Willen gelebt. Und als Zeichen unserer Bitte um Vergebung, als Zeichen auch der Sühne, ist dieses Tier gestorben, stellvertretend für uns. Und er bedeckt hier diese ganze Fläche mit dem Blut. Und jetzt muss man sich wirklich bildhaft vorstellen, wenn Gott jetzt da hinschaut, dann sieht er nimmer diesen krassen Unterschied, so sollte es sein, so ist es, sondern er sieht dieses Blut und er sieht, das Gesetz ist gebrochen worden, aber Strafe ist passiert. Die Schuld ist gesühnt. Es gibt keinen Grund mehr, sich jetzt aufzuregen. Das ist jetzt wieder in Ordnung zwischen uns. Das ist das Bild, das hier passiert bei dem Opfer dieser ersten Ziege. Aber es waren ja zwei Ziegen. Die zweite Ziege gibt es deshalb, weil dieses Bild allein Gott noch gar nicht stark genug war, um den Menschen zu beschreiben, was hier passiert. Die zweite Ziege hatte ein ganz anderes Schicksal. Die hat man vor das ganze Volk hingestellt und unter Gebet um Vergebung für die Sünden des Volkes hat der hohe Priester dieser Ziege die Hände aufgelegt. Die Idee war, dass er symbolisch die Schuld und die Sünde des ganzen Volkes auf diese Ziege überträgt. Also das ist ganz bildhaft, was Gott hier macht. Das ist ein Lehrstück, damit Menschen begreifen, wie das ist mit Schuld und Sühne und Sünde und Vergebung. Und dann hat man diese Ziege, das war die für den Azazel, und wenn Azazel wirklich ein anderer Name für den Teufel ist, dann hat man diese Ziege, daher kommt auch dieser Spruch, ganz wörtlich zum Teufel geschickt. Man hat diese Ziege, das ist der berühmte Sündenbock, diese Ziege hat man rausgejagt in die Wüste, wo es nichts zu fressen gibt, wo es kein Wasser gibt, wo es für eine Ziege eigentlich nur noch eins gibt. Die verhungert dort draußen in der Wüste. Und die Idee war ganz klar für das ganze Volk. Diese Ziege, die trägt jetzt unsere Sünden raus aus dem Lager hier, raus in die Wüste und dann sind die weg. Das ist der Sündenbock. Das ist die Idee, dieses stellvertretende Wegnehmen der Sünde. Die arme Ziege, für die war das natürlich nicht besonders schön. Diese ganze Sache. Aber das ganze Volk hat es jedes Jahr wieder ganz deutlich im Bild miterlebt. Hier wird Sünde weggenommen. Das Problem für das Volk war, dass es jedes Jahr passieren musste. Dass man immer neu kommen musste. Und da sind wir glücklich, in der Zeit des Neuen Testaments zu leben, wo uns dann der Hebräerbrief schreibt, wie viel besser das ist, wenn Jesus kommt und ein für alle Mal ein Opfer bringt durch sein Blut. Eins, das man nicht jedes Jahr oder jeden Gottesdienst oder wie auch immer wiederholen muss. Sondern das gilt für alle Zeit, wo alle unsere Sünde bedeckt ist durch sein Blut, gereinigt und weggewaschen ist durch sein Blut. Und dann eben dieses andere Bild, da wird Jesus selbst. Er wird beides. Er wird unser Sündenbock und er wird unser Opferlamm. Er gibt sein Leben, sein Blut, es bedeckt unsere Schuld. Und er nimmt es alles auf sich und trägt es für uns. Wie schrieb es der Petrus nochmal? Er, der keine Sünde beging, über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam, der nicht mit Beschimpfungen antwortete, als er beschimpft wurde, nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er hat unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und plötzlich wird mir erst bewusst, wie groß dieses Bild ist, das da dahinter steht. Dass all das, was ich falsch gemacht habe, all das, was ich an Schuld auf mir geladen habe vor Gott, mein ganzes Leben ohne ihn und all dieses schwere Gewicht, das auf mir liegt, dass Jesus diese Ziege wird, dieser Sündenbock wird und dass er sagt, lad's mir auf. ich nehme es mit. Du musst es nicht mehr selber rumschleifen. Lad's auf mich. Ich trage es ans Kreuz. Und ja, dieser Jesus sagt es in dem vollen Wissen um alle Konsequenzen, die das bedeutet. Diese Ziege, die macht nicht einen Spaziergang geschwind mal in die Wüste raus, schüttelt dort irgendwo diese Sünden ab und das war's dann. Und dann kommt sie wieder zurück und haut sich den Bauch voll. Also Jesus tut es in dem Wissen, dass es ihn ans Kreuz bringen wird, wo er sterben wird für meine Sünde. Und er sagt, ich tue es trotzdem. Komm und lad's mir auf. Für mich ist das die beste Nachricht, die es überhaupt gibt. Weil ich, und das haben hunderte von Jahren Leben unter dem Gesetz, versuche sich selbst gerecht zu sprechen vor Gott, haben das gezeigt und das gilt bis heute noch, weil ich selber nichts machen kann. Und weil ich dastehe mit dieser Last und dieser Schuld vor Gott und ich weiß, ich werde die nicht los. Und ich habe ein riesengroßes Problem. Und dann kommt Jesus und bietet sich mir an als Sündenbock. Und sagt, dann lad's auf mich. Ich trag's für dich. Es ist auf der einen Seite wahnsinnig beschämend, das tun zu müssen. Viel, viel besser wäre es, ich könnte dastehen und sagen, weißt, ich habe ja gar nichts abzuladen. Ist ja alles in Ordnung. Ja? Kein Problem. Es wäre immer noch besser, wenn ich sagen könnte, weißt Jesus, die paar Kleinigkeiten, die ich mit mir rumträge, das ist okay, damit werde ich schon noch selber fertig. Das kriege ich hin. Und wenn das wahr wäre. Traurige Tatsache ist, dass viele Leute das tun, aber es ist halt nicht wahr, dass man selber fertig wird damit. Alles, was mir bleibt, ist so beschämend, ist alles auf Jesus zu setzen und zu sagen, nimm du's. Aber wie befreiend und wie genial, dann zu wissen, er tut's. Er nimmt's weg. Er hat's bereits getragen am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren. Dieser Jesus, mein Sündenbock, ist dieser Jesus mein Befreier. Er nahm die Sünde auf sich, singen wir, von Schmerzen heilte er mich. Ich bin frei, ich bin erlöst, ich trage es nimmer mit mir rum. Er hat es weggetragen, er hat es entsorgt. Im Psalm schreibt, er wirft es ins tiefste Meer. Das tiefste Meer ist heute gut bekannt, das kann man erforschen heute, aber das Bild von damals, es gilt immer noch, er bringt es dorthin, wo es keiner wieder rausholen kann. Er nimmt es weg. Das ist gute Nachricht. Und gemeinsam mit euch möchte ich ihn loben heute, unseren Befreier. Möchte ich sagen, neu gemeinsam mit euch sagen, danke Jesus, dass du für meine Schuld gesühnt hast. Danke, dass du bereit warst, für mich zum Sündenbock zu werden. Unschuldig. Aber alles hast du auf dich genommen. Und vielleicht ist heute Morgen wieder auch neue Gelegenheit, das einfach beim Wort zu nehmen. Vielleicht gibt es Dinge, die schleppst du mit dir rum. Schuld, die du vor Gott und vor Menschen auf dich geladen hast. Dann steht Jesus heute Morgen da. Der Jesus, der dafür bereits gelitten hat am Kreuz von Golgatha. Der dafür bereits gestorben ist. Und er sagt heute Morgen, dann lad's mir doch auf. Dann ist es weg. Komm und gib mir deine Schuld und deine Sünde. Und ich vergeb sie, weil ich sie getragen habe am Kreuz. Auch dafür ist Zeit, heute Morgen zu ihm zu kommen und zu sagen, ja Herr, ich gebe es dir. Und dann wieder neu befreit aufatmen zu können und zu sagen, wunderbar, er hat es weggenommen. Wir beten, Jesus, Lamm Gottes, so oft sagen wir das und denken gar nicht dran, was das bedeutet. Schockiert und beschämt stehen wir da und sehen, was für ein großes Opfer notwendig war, damit unsere Sünde weggenommen werden muss. Wir selber konnten das nicht tun, wir selber können nicht gerecht dastehen vor Gott. Nur durch dein Opfer können wir das. Danke, dass du, der Sohn Gottes, dass der Herrliche, der Allmächtige bereit warst, auf diese Erde zu kommen und unschuldig für uns am Kreuz zu sterben und unsere Sünde dorthin zu tragen. Danke, dass das dir sogar den Tod wert war. Und wir können heute vor dir stehen und befreit aufatmen, weil unsere Sünde weggetragen ist. Wir können dich heute loben und preisen als freie Kinder Gottes, weil du die Schuld vergeben hast. Das ist so genial. Jesus, du siehst auch die Momente, wo wir auch heute, auch in diesem Wissen, immer noch wieder auch Dinge in unserem Leben tun, die das überhaupt nicht widerspiegeln, die das eigentlich mit Füßen treten. Wir kommen heute Morgen auch zu dir und bitten um Vergebung für diese Dinge. Und wir sind so froh und dankbar, dass wir durch deine Gnade es dir heute Morgen wieder neu aufladen können. Und du sagst, ja, auch das habe ich getragen am Kreuz von Golgatha. Auch dafür war ich der Sündenbock. Und dass wir heute Morgen wieder neu Befreiung erleben dürfen von all den Dingen, die uns seither auf dem Herzen, auf der Seele, auf dem ganzen Leben lasten. Ich danke dir, dass wir heute Morgen, wenn wir im Glauben zu dir kommen, befreit hier diesen Raum verlassen können, weil du, Herr, unser Sündenbock geworden bist. Amen. Lass uns ihn loben und preisen.